Ja, ich grüße euch. Lange nicht gesehen, oder? Ja, schön, euch zu sehen. Ich wurde heute begrüßt, willkommen zu Hause. Es hat sehr gut getan, wieder mal zu Hause zu sein. Ja, wir Isaaks haben es überlebt und wir waren in Quarantäne, wir haben Corona gehabt, wir haben eine gute Zeit zu Hause gehabt, wir haben die Zeit auch genossen, natürlich auch vermisst rauszukommen, Gemeinschaft zu haben. Aber wir haben es alle eigentlich relativ gut überstanden. Meine Kinder, die haben es so locker weggesteckt, als ob sie nichts gehabt hätten, obwohl sie nicht geimpft waren. Meine Frau und ich, wir waren beide geimpft und haben dann diese Delta-Variante nicht bekommen und waren natürlich sehr enttäuscht, weil wir wollten wirklich Corona bekommen, weil wir wollten die natürliche Immunisierung haben. Das war irgendwie, ich glaube, dass es doch effektiver ist als eine Impfung. Naja, und dann zum Schluss, am Ende der Zeit, wo meine Kinder schon fast durch waren, haben wir doch noch Corona bekommen und dann haben wir bekommen, was wir gewollt haben. Aber wir haben es auch relativ gut weggesteckt und uns geht es jetzt eigentlich auch gut. Ich bin froh, dass wir wieder raus sind und Gemeinschaft haben können. Diese Predigt, die ich heute mitgebracht habe, ich war ein bisschen unsicher, ob ich diese Predigt nehmen soll oder nicht, weil ich sie auf eine interessante Art und Weise bekommen habe. Ich habe einfach geschlafen, ich habe viel geschlafen in der Corona-Zeit und dann eines Tages habe ich die Augen aufgemacht und plötzlich habe ich den Johannes im Gefängnis gesehen und den Eindruck gehabt, dass Gott mir gesagt hat, Michael, das musst du predigen. Für irgendjemanden ist es dran, ich weiß nicht genau für wen, aber für irgendjemanden ist das vielleicht dran und kann uns auch eine Hilfe sein in unserem Glaubensleben. Deshalb möchte ich gerne heute auch über diese Stelle reden. Ich lese vor aus Matthäus 11, ab Vers 2 bis Vers 6. Da heißt es, Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Toten werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird oder der sich nicht an mir anstößt oder der sich nicht an mir ärgert. Und dieses Bild habe ich vom Johannes gesehen und irgendwie kam mir dann der Eindruck, ich müsste darüber predigen und das heute auch hier mitbringen. Und bevor ich nochmal auf diese Stelle eingehen werde, möchte ich gerne noch etwas über unsere Zeit sagen. Ich habe sehr viel in dieser Corona-Zeit auch zu Hause über unsere Zeit nachgedacht. Man hat sich viel mehr mit den Medien beschäftigt wie sonst und da hat man so einiges mitgekriegt, einiges gesehen, einiges gehört. Und dann hat man wieder so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was passiert eigentlich da draußen, was geht eigentlich vor in unserer Welt. Und ich habe eine Sache festgestellt, dass wir in einer Zeit leben, in einer Zeit des Zweifelns, eine Zeit der Unsicherheit. Wir leben nicht in einer Zeit des Glaubens, in einer Zeit, wo man Dingen vertraut oder wo man hoffnungsvoll ist, sondern wir leben eigentlich in einer Zeit des Zweifelns. Wir zweifeln so an unterschiedlichen Dingen. Wir zweifeln in der heutigen Zeit ganz viel an der Politik. Ganz viel. Wir zweifeln sehr viel an der Politik. Wir trauen den Regenten nicht mehr. Wir trauen den Politikern nicht mehr. Wir zweifeln an den Corona-Maßnahmen. Bringt das irgendetwas, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen? Bringt das Boostern irgendetwas? Und was hat das generell alles gebracht, was wir machen? Wir trauen den Medien nicht. Wir vertrauen den Medien nicht. Wenn wir heute Nachrichten lesen und oder manchmal erzählen das mir meine Eltern, sie hören die Nachricht aus Russland auf Russisch und dann hören sie die gleiche Nachricht nochmal auf Deutsch und das ist eigentlich der Wahnsinn, sie sind immer wieder erstaunt, wie sehr doch dort gelogen wird, bis sich wirklich die Balken biegen. Jeder erzählt seine eigene Vision, die Vision, um seine eigene Agenda, seine eigene Politik durchzusetzen. Und das ist tief in uns drin, dieses Misstrauen in den Medien, Misstrauen mittlerweile auch zueinander, Misstrauen den Worten der Menschen gegenüber. Wir vertrauen uns gegenseitig immer weniger und kaum und zweifeln, hinterfragen alles und wir hinterfragen nicht nur diese offensichtlichen Dinge, die man auch leicht hinterfragen kann, sondern wir hinterfragen auch Dinge oder zweifeln an Dingen, die Jahrtausende alt sind. Das ist was ganz Neues es war vielleicht mal in der Vergangenheit vor Tausenden von Jahren, aber es kommt wieder auf eine krasse Art und Weise. Wir zweifeln an unserer eigenen Natur. Männer zweifeln, ob sie wahrhaftig Männer sind. Frauen zweifeln, ob sie wahrhaftig Frauen sind. Eltern sind sich unsicher, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Letztens habe ich eine Geschichte gehört, eine traurige Geschichte, in meinen Augen traurige Geschichte gehört. Da Da schicken Eltern ihr Kind zur Schule, Grundschule. Und das Kind soll frei entscheiden in seinem Leben. Das Kind ist eigentlich ein Junge von der Natur aus. Aber die Eltern wollen das Kind so erziehen, dass das Kind selber entscheiden kann, was es sein möchte, ob ein Mann oder eine Frau. Und deshalb, an einem Tag ziehen sie das Kind mal an mit einer Hose und schicken es damit in die Schule. An einem anderen Tag ziehen sie den Jungen mit einem Rock an und schicken ihn in die Schule. Eine komplette Verwirrtheit an den Dingen, die tausende von Jahren eigentlich solide waren, fest waren. Man hat diese Dinge nicht angegriffen, man hat sie nicht angezweifelt. Doch in der heutigen Zeit wird alles angezweifelt. Die Ehe, die Jahrtausende eigentlich auch, eigentlich sozusagen der Baustein der Gesellschaft war, in dem eine Gesellschaft gebaut wurde, geformt wurde, auch das wird angezweifelt. Ist die Ehe wirklich noch das Richtige? Ist Mann und Frau Beziehung zueinander? Ist das, was wirklich gewollt hat? Hat das wirklich nur darauf begrenzt? Gibt es auch nicht andere Möglichkeiten? Und alles wird in Frage gestellt. Der Mensch von heute ist ein sehr, sehr armseliger Mensch. Sehr, sehr armselig. Der Mensch hat keine innere Stabilität mehr. Der Mensch ist ständig unsicher und wird von dem Zeitgeist hin und her geworfen, wie von einer Welle, wie ein Stückchen Treibholz. Wir leben in einer Zeit der Orientierungslosigkeit. Wir leben nicht mehr in einer Zeit der Glaubensüberzeugungen, sondern wir leben in einer Zeit der Zweifel und des Hinterfragens. Es gibt keine absolute Wahrheiten mehr. Es gibt kein richtig und kein falsch mehr. Und das macht auch vor der Kirche und uns Gläubigen auch nicht halt. Wir merken auch, dass das immer wieder auch in uns Gläubige hineinschwappt und wir auch Dinge, die immer solide waren und sicher waren, anfangen an zu zweifeln. Interessant eigentlich, dass Gott ganz anders ist als wir Menschen. Denn es heißt hier in der Schrift, dass Gott allem seine Grenze und seinen Platz zugewiesen hat. Er hat Mann Mann gemacht, er hat Frau Frau gemacht. Und ohne den Schöpfer gibt es eigentlich keine wahre Identität. Denn der Schöpfer selbst bestimmt, wozu er etwas gemacht hat, wozu er etwas gebaut hat. Er bestimmt den Sinn und Zweck von diesem Gegenstand oder auch von den Menschen in diesem Fall. Er hat dem Mond seine Sphäre gesetzt, seine Grenzen gesetzt, seine Umlaufbahn gesetzt. Er hat die Sonne auch an den Himmel gesetzt. Er hat die Sterne an den Himmel gesetzt. Er hat das Meer abgegrenzt. Er hat Meer und Erde voneinander getrennt. Und er hat allem einen Platz zugewiesen. Gott ist ein solider Gott, der absolute Wahrheiten an uns vermittelt. Doch all das wird heute in Frage gestellt. Dinge, die solide waren, Dinge, die sicher waren, werden einfach auseinandergefetzt, auseinandergerissen. Und wenn heute ein Kind, heute ein Jugendlicher in die Welt hineingeht, er ist mit so vielen Fragen beworfen und mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert, wie noch niemals zuvor in seinem Leben. Und wisst ihr was? Auch in der Bibel gibt es eine Stelle, wo der Mond seinen Platz verlassen wird, wo die Sonne nicht mehr so sein wird, wie sie sein sollte, wo die Sterne auch ihren Platz verlassen werden, wo das Meer nicht mehr da sein wird, wie es sein sollte. Und wisst ihr, wie man diesen Zustand nennt? Armageddon. Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang in der Bibel, so wird er beschrieben. Kurz bevor Jesus wiederkommen wird, werden diese Dinge, die Kräfte des Himmels, alle ins Wanken geraten und es wird alles durcheinander geraten. All das, was so solide war, wird plötzlich nicht mehr so solide sein. Und hier haben wir einen Johannes. Johannes. Und der Johannes sitzt in seinem Gefängnis. Er sitzt in einer finsteren Zelle. Ich weiß nicht genau, wie genau es damals war. Aber der Johannes selbst war ein überzeugter, starker Mann Gottes. Also er war nicht so ein Mensch wie in der Welt, der so unsicher war. Nein, sondern er war fest gegründet in Gott. Er war ein Diener Gottes. Er wurde sogar auf eine besondere Art und Weise eigentlich in diese Welt hineingebracht. Durch ein Wunder kam er in diese Welt. Und durch eine Familie, die keine Kinder haben konnte, die haben plötzlich ein Kind bekommen. Gott hat eingegriffen, diese Familie. Und Johannes lebt ein ganz unnatürliches Leben. Er war Sohn eines Hohenpriesters, sollte eigentlich im Tempel sein, wuchs aber in der Wüste auf, komischerweise, wurde dort von Gott geführt, geleitet und Gott redete zu ihm in der Wüste und entwickelte auch seinen Glauben. Und er konnte die Stimme Gottes wahrnehmen, er bekam Offenbarungen von Gott. Und Gott sagte zu ihm eines Tages ganz klar und deutlich, du wirst eines Tages diesen Menschen treffen. Und du wirst diesen Menschen treffen, und dieser Mensch, wenn du den treffen wirst, du wirst sehen, wie der Geist Gottes auf ihn runterkommen wird und auf ihm bleiben wird. Du wirst den Messias treffen, du wirst den Messias, dem Versprochenen, begegnen. Der Johannes wusste seine Rolle ganz genau, er wusste, er ist ein Herold, er ist derjenige, der vorangeht und der schreit und sagt, der König wird bald kommen. Und eines Tages erlebte er es in der Tat, wie dann der Herr Jesus zu ihm kam, der Messias zu ihm kam. Er taufte ihn, der Heilige Geist kam auf ihn. Und dann bekannte er vor allen Menschen, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt tragen wird. Eine richtig krasse, starke Offenbarung. Keiner hatte diese Offenbarung über den Messias zu dieser Zeit. Doch was ist hier passiert? Der Johannes sitzt im Gefängnis und hier heißt es, Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Und er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Hier ist ein Johannes im Gefängnis, ein Mann Gottes, der so fest und solide im Glauben war und plötzlich ist er so verunsichert und weiß nicht mehr ganz genau, wo er steht. Und diese Unsicherheiten, von denen wir vorhin gelesen haben, wie sie schon in der Welt existieren, können plötzlich in den Tiefen unseres Glaubenslebens, plötzlich in unser Leben hineindringen. Und plötzlich, obwohl wir so lange im Glauben sind, so fest unterwegs waren, werden in uns innen drin irgendwie unsicher und hinterfragen plötzlich alles, was wir tun, alles, was wir machen und besonders unseren Glauben, ob unser Glaube richtig oder falsch ist. Und irgendwie passt es auch zu der Situation vom Johannes. Der Johannes ist im Gefängnis. Ich sehe so sein Gesicht an den Gitterstäben, wie er steht und da rausguckt. Oder wie er zweifelnd vielleicht in einen Block eingehauen, auf dem Boden sitzt, den Kopf gesenkt und sich fragt und alles mal durchspielt, was gelaufen ist. Wie er mal eine Auszeit bekommen hat vom Taufen, von seinem Dienst, den er gehabt hat. Und dort sitzt und alles überdenkt. Und plötzlich stellt er sich diese Frage. Sag mal, habe ich eigentlich alles richtig gemacht? Habe ich da die richtigen Entscheidungen getroffen? Habe ich eigentlich den richtigen Mann gekürt, zum Messias gekürt, den richtigen Mann benannt, dass er der Messias ist? Plötzlich kamen diese ganzen Fragen. Naja, ich weiß nicht genau, ich habe mal nachgelesen, man sagt so, Johannes saß zwischen 12 bis 18 Monate im Gefängnis. Und er fragte sich, ist das der Messias? Ist mein Glaube richtig? Und ich frage mich, wie kann es passieren, derjenige, der so starke Offenbarung von Gott erlebt hat, so in Zweifeln gekommen ist, so unsicher geworden ist. Und nimmt hier zwei Jünger, er hat immer noch Jünger gehabt, die ihn im Gefängnis besucht haben, die ihn wahrscheinlich was zu essen gebracht haben oder berichtet haben, erzählt haben. Und hier schickt er diese Jünger heraus und sagt, geht zu Jesus, redet mit ihm und fragt ihn, bist du es, auf den wir warten sollen oder bist du es derjenige, der kommen soll, oder gibt es noch jemand anders, der kommen wird? Ganz interessant, ganz schwierig auch. Ich weiß, ihr habt euch schon mal in so einer Situation befunden, wo ihr am Zweifeln wart, wo ihr euren Glauben hinterfragt habt, wo ihr unsicher wart, ist das wirklich dieser Jesus? Plötzlich eines Nachts werdet ihr wach und sagt, boah, reicht das wirklich aus? Reicht das wirklich aus, wenn ich heute sterben werde und ich meinen Glauben auf Jesus gesetzt habe? Reicht dieser Glaube an diesen Messias aus, um mich zu erretten, um mich sicher vor Gott darzustellen? Und wann kommen diese Zweifel, wann kommen diese Angriffe? Diese Angriffe kommen in solchen Zeiten, wenn wir im Gefängnis sitzen, wenn das Leben plötzlich nicht mehr so läuft, wie wir es erwartet haben, wenn plötzlich Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Hauptgrund für solche Angriffe in unserem Leben falsche Erwartungen sind. Wir haben falsche Erwartungen an Gott. Und genauso wie es auch oft in den Ehen ist, man kommt in eine Ehe hinein, man heiratet, am Anfang ist alles so schön, man verliebt sich, die Frau ist schön, der Mann ist schön und dann sieht man alles mit der rosenroten Brille und man ist begeistert und plötzlich kommen die Macken des anderen heraus mit der Zeit und man entdeckt den anderen Menschen und man stellt fest, hey, ich habe mir das alles eigentlich ganz anders vorgestellt. Man ist schockiert, man ist enttäuscht, man ist verletzt und plötzlich versucht man am anderen rumzuschrauben, während man am anderen am Rumschrauben ist, verletzt man sich gegenseitig nur noch mehr und diese Kluft zueinander wird noch größer und man liegt plötzlich nach 10 Jahren, keine Ahnung, 7 Jahren, 5 Jahren, wie auch immer und denkt darüber nach und denkt, wie bin ich bloß hier gelandet? Falsche Erwartung. Diese rosarote Brille muss bei allen Menschen zerstört werden. Sie ist gut für den Anfang. Sie ist gut, um zu starten. Sie ist gut, um Grenzen zu überschreiten. Sie ist gut, um einfach wieder, sondern neu anzufangen generell. Aber dann muss eine Veränderung in dem Leben passieren. Und ich habe mir so überlegt, was gibt es so für falsche Erwartungen, die man in den Glauben mit hineinnehmen kann. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Einige Menschen glauben, dass wenn sie mit Jesus durchstarten, wenn sie anfangen an Jesus zu glauben, dass ihr Leben sich verbessern wird. dass das Leben angenehmer wird, das Leben wird leichter werden. Einige glauben, dass er bei allen Problemen helfen wird. Jedes Mal, wenn ich eine Schwierigkeit, wenn ich zu wenig gelernt habe für die Schule und bete, Gott wird mir eine gute Note schenken. Jedes Mal, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe und zu Gott beten werde, wird Gott mir helfen. Und dann bete ich und dann probiere ich es und plötzlich merke ich, irgendwo hat es geholfen und dann wiederum ganz oft nicht. Und dann frage ich mich, sag mal, habe ich mich überhaupt auf den richtigen Gott eingelassen oder nicht? Einige Menschen haben geglaubt oder glauben vielleicht, dass wenn sie zu Jesus kommen, wenn sie zu Gott kommen, dass sie dadurch bessere Menschen werden, dass ihr Charakter sich verbessern wird. Und dann nach 10 Jahren merken sie, sie haben immer noch mit den gleichen Charakterschwächen zu kämpfen wie vor 10 Jahren, obwohl sie an Jesus glauben. Einige haben geglaubt, dass wenn sie sich auf Gott einlassen werden, dass ihre Ehen gerettet werden, dass ihre Ehen besser werden. Einige haben geglaubt, dass wenn sie sich auf Gott einlassen, mit Jesus leben werden, dass sie keinen Kampf mehr gegen die Sünde führen müssen. Die werden endlich Macht haben über ihre Sünde, Macht haben über sie zu herrschen und sie wird nicht mehr ihr Leben bestimmen, sondern der Mensch wird nicht mehr Slave sein von dieser Geschichte, sondern er wird darüber herrschen. Einige Menschen haben geglaubt, dass wenn sie an Jesus glauben werden, dass sie frei werden von ihren Depressionen, dass sie kein Niedergedrückt mehr sein werden in ihrem Leben, kein Niedergeschlagen haben sein werden in ihrem Leben, sondern dass sie frei werden von ihren Depressionen. Einige haben geglaubt, dass wenn sie an Jesus glauben werden, dass sie in dem einen Moment, wo sie an ihn glauben, dass sie frei werden von all ihren Süchten, die sie in ihrem Leben haben. Von Drogensüchten, von Mediensüchten, von egal was, Essenssucht und Schlafsucht und Trinksucht und egal was. Sie werden frei werden von Süchten und dann merken sie, oh nein, der Kampf hat erst wirklich begonnen, jetzt wo sie an Jesus glauben. Sie merken, dass sie damit noch mehr konfrontiert werden wie davor. Aber sie haben gedacht, es wird so leicht sein. Einige haben geglaubt, dass wenn sie an Jesus glauben werden, an Gott glauben werden, dass sie Gott immer spüren werden. Dass sie immer das Gefühl haben werden, Gott ist bei ihnen. Einige haben geglaubt, dass wenn sie mit Jesus unterwegs sein werden, dass sie die gleiche Macht und Kraft haben werden, wie er sie gehabt hat. Dass sie Wunder vollbringen werden können, dass sie große Dinge tun können. Einige haben geglaubt, dass wenn sie an Jesus glauben werden, dass sie gesund werden, dass sie geheilt werden von ihren Krankheiten, geheilt werden von ihren Herzproblemen, geheilt werden von dem Krebs und nach wie vor haben sie damit zu kämpfen. Und wisst ihr was? Wenn man dann ein paar Mal gebetet hat, ein paar Mal diese Dinge vor Gott gebracht hat, ein paar Mal Gott gefragt hat, Gott, bitte hilf mir, und Gott hat nicht geholfen, Gott hat nicht geantwortet, dann stellt sich in dem Herzen des Menschen so eine Gefängnissituation ein, wie bei dem Johannes. Es stellt sich so eine innere, ich würde sagen, eine innere Resignation ein. Man gibt innerlich auf. So ähnlich auch wie in einer Ehe. Das habe ich auch schon gehört und erlebt, dass so Ehen auch an den Punkt kommen können, wo man irgendwie in so eine Resignation kommt. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Und man lebt so nebeneinander her. Aber es brennt nicht mehr, es ist nicht mehr so, wie wir es gesungen haben. Herr, zünde an dein Feuer in meinem Herzen. Sondern das Feuer ist weg, die Liebe ist weg. Und so auch die Begeisterung zu Gott. Man geht zwar in die Kirche, man hat Gemeinschaft mit Gott, man redet, man betet seine Gebete am Tisch, man betet vor dem Schlafengehen. Aber wann haben wir das letzte Mal unser Herz wahrhaftig ausgeschüttet und Gott das gesagt, was uns im Herzen bewegt? Wann haben wir hier, wie Johannes, der ehrlich ist und sagt, bist du es, auf den wir warten sollen? Eine gute Sache hier. Bist du es, auf den wir warten sollen? Ehrlich unser Herz ausgeschüttet. Oder probieren wir an Gott aus eigener Kraft festzuhalten? Was ist, wenn es dran ist, dass wir Gott ehrlich unseren Glauben bekennen, wo wir gerade stehen? Was ist, wenn es dran ist, dass ich Gott sage, du weißt du was, Gott, ehrlich gesagt bin ich enttäuscht. Ich habe diese Erwartung an dich gehabt und du hast meine Erwartung nicht erfüllt. Und das kann sein, dass Gott an dir jetzt arbeiten möchte, aber er will, dass du es ehrlich auf den Tisch legst und es ihm erzählst und bekennst. Ich weiß, unter uns gibt es Leute, die kommen aus einer Generation, wo man über Gefühle und Probleme nicht redet. Man legt das nicht auf den Tisch, man trägt schweigend seine Wunde, seine Last in seinem Herzen, man kämpft und beißt sich durch. Aber wie oft habe ich bei Gott gemerkt, dass das ein großer Fehler ist. Wie oft habe ich gesagt, Gott, gib mir Kraft, das und das und das zu tun, obwohl in meinem Herzen was ganz anderes dran war. Obwohl in meinem Herzen dran war, Gott, weißt du was, ich bin innerlich enttäuscht, ich habe diese Erwartungen an dich gehabt und du bist meinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Und ganz oft, wenn ich dann so ehrlich vor Gott war und Gott mein Herz ausgeschüttet habe, ist Gott mir auf eine Art und Weise begegnet und hat zu mir gesagt, und das ist ganz oft, was ich dann als Eindruck in meinem Herzen empfunden habe. Endlich, Michael, sprichst du das aus, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. Ich wollte gar nicht deine Leistung, ich wollte gar nicht deine Versuche, sondern ich wollte wirklich hören, was dir auf dem Herzen liegt. So wie der Johannes hier. Johannes schüttet eigentlich sein Herz so aus, wie es kann, durch seine Jünger. Er lässt schicken, er geht, er schickt zu Jesus und stellt die Frage des Herzens, die Frage, die ihm im Gefängnis gekommen ist, und er stellt diese Frage. Zweifeln ist eine sehr schwierige Sache eigentlich. Zweifeln, jemand, der in Zweifel ist, ist weder hier noch dort. Er ist gebunden an den Ort, und dieser Ort des Zweifelns, je länger er in diesem Ort drinnen bleibt, es wird ihm nicht besser gehen, diesem Menschen, und es wird ihm fertig machen, diesem Menschen. Es wird ihn innerlich zerstören, es wird den Menschen verunsichern, und er wird nicht stabil werden, sondern er wird eigentlich Kraft verlieren. Ein Zweifler hat keine Kraft, ein überzeugter Mensch hat Kraft. Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Wie geht es dir wirklich in deinem Glaubensleben? Liegst du gerade innerlich? Bist du gerade innerlich in einem Gefängnis? Wenn du an Gott denkst, wenn du an die Gebete denkst, wenn du an die Gemeinschaft mitdenkst, hast du eigentlich eine innere Resignation und bist müde geworden von den Kämpfen, von den Versuchen, von den Enttäuschungen? Oder bist du optimistisch? Greifst du mutig zu und hältst an Jesus fest, an Gott fest? Interessant ist auch eigentlich noch, dass diese Dinge, wenn sie in unserem Leben lang genug anhalten, wenn wir lang genug für unsere Ehen oder für finanzielle Nöte oder für Gesundheit oder für Befreiung oder wie auch immer beten und diese Dinge lange genug in unserem Leben anhalten, dass diese Dinge anfangen, unseren Glauben anzugreifen. Ist das nicht interessant? Sie greifen unseren Glauben plötzlich an. Sie greifen unseren Glauben an Gott an. Und in Lukas 22, Vers 31 heißt es, hier spricht Jesus zu dem Petrus und sagt, dann sagte der Herr, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchzusieben wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Hier heißt es, dass der Satan, er möchte die Jünger von Jesus, die gläubigen Menschen, nehmen und er möchte sie sichten wie den Weizen. Das ist irgendwie, ich musste selbst so ein bisschen googeln, was das eigentlich bedeutet. Das war auf jeden Fall, wenn du Weizen hattest, bevor der Weizen zu Mehl gemacht wurde oder zu Brot gemacht wurde, wie auch immer, gab es unterschiedliche Prozesse. Und der letzte Prozess war eigentlich das Durchsieben. Das heißt, du hast die Weizenkörner gehabt und du hast geguckt, welche Weizenkörner gut sind, welche schlecht sind. Und du hast dann die guten Weizenkörner sozusagen rausgeholt, rausgesiebt und du hast die auch von Fremdkörpern auch befreit. Eigentlich ist das Durchsieben von Weizen ein wichtiger und guter Prozess. Und genau diesen Prozess wendet auch der Satan, der Widersacher Gottes, auch bei uns Menschen an. Und interessant, was er hier angreift durch das Durchsieben. Er greift hier den Glauben an, denn Jesus sagt hier, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Gott fordert von uns Menschen Glauben. Es heißt in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott fordert von den Menschen Glauben. Und der Teufel dagegen will genau diesen Glauben angreifen. Ganz interessant, der Teufel, der Widersacher, greift deinen Glauben an, deine Glaubensüberzeugung an. Und wir sehen das auch in der heutigen Zeit, nicht nur bei uns Christen, nicht nur bei den gläubigen Menschen, sondern generell, er erschüttert alles, woran der Mensch geglaubt hat. Und der Mensch fällt in einen Zustand des Zweifelns und einen Zustand der Unsicherheit und der Mensch fühlt sich innerlich verloren. Verstehe nicht genau. Hier steht nicht drin, dass der Teufel dein Leben angreifen wird oder deine Lebenssicherheit angreifen wird oder deine Liebe angreifen wird oder deine Gedanken angreifen wird oder deine Gefühle angreifen wird. Natürlich wirkt der Glaube auf unsere Gefühle auch aus und auf unsere Gedanken, sondern er greift dir ganz konkret unseren Glauben an. Er will deinen Glauben an den lebendigen Gott zerstören. Und das haben wir in unserer Natur drin. Wir spüren das. Der Teufel ist nicht nur irgendein Geschöpf, irgendwie weit weg, sondern wir merken das in unserer menschlichen Natur, das ständige Hinterfragen und das ständige Anzweifeln von dem Wort Gottes. Von dem, was Gott für mein Leben bestimmt hat, von den Dingen, die Gott über mein Leben ausgesprochen hat in der Schrift. Wir merken, dass mein inneres Wesen immer am Zweifeln ist. Sogar bis jetzt, nach 20 Jahren Glaubensleben, lese ich Bibelstellen und frage mich, ist das wirklich real? Trifft das wirklich zu? Das hört sich wirklich manchmal an wie nach einem Märchen, nach einer Legende. Immer wieder kommen solche Gedanken, immer wieder kommen solche Angriffe. Das ist der Teufel, der versucht hat, der versucht, unseren Glauben zu ersticken. Warum versucht er das zu tun? Denn wenn Gott Glauben fordert und der Glaube, das Ticket sozusagen in den Himmel ist, das ist sozusagen, der Glaube ist das, was uns zu Gott bringt. Der Glaube ist das, was die Pforten für sein Wirken in unser Leben hineinbringt. Der Glaube ist auch sozusagen die Währung Gottes. Ich gehe hin, so wie, ich möchte das mal mit dem Geld vergleichen, ich gehe hin in den Laden, ich lege 100 Euro hin und kaufe mir dann was zu essen. Genauso ist es auch im Glaubensleben. Ich gehe zu Gott, ich lege meinen Glauben hin und nehme mit was von Gott. Der Glaube öffnet die Macht Gottes in meinem Leben und lässt Gott in mein Leben hineinwirken. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott fordert Glauben von den Menschen, Glauben von dir und mir. Dass du sagst, Gott, ich glaube dir und ich glaube deinem Wort. Und immer wieder ist das unter Angriff. Immer wieder wird der Glaube in uns in Frage gestellt. Durch Gedanken, durch Gefühle, durch Lebenssituationen. Besonders wenn wir diese Dinge erleben, von denen ich vorhin geschrieben habe. Katastrophen und Schwierigkeiten. Oder besonders wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Da muss ich mich fragen, hat Gott wirklich diese Dinge mir versprochen? Hat er mir ein besseres Leben versprochen? Hat er mir diese Dinge versprochen? Und dann werde ich herausgefordert, meinen Glauben zu prüfen und zu überdenken, so wie auch der Johannes hier. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du kannst so viele Dinge in deinem Leben tun, aber wenn du nicht glaubst, kannst du Gott nicht gefallen. Warum fordert Gott Glauben? Diese Frage kam mir eigentlich. Warum fordert Gott meinen Glauben? Warum will er meinen Glauben haben? Warum will er nicht meine Taten haben? Dass ich mich bemühe und gute Dinge tue und dass ich immer fromm in die Kirche gehe und fromm bete und fromm die Bibel lese und den Armen auf der Straße helfe und zu allen freundlich und nett bin. Und dann sagt er, wenn du das alles getan hast, Michael Isaac, dann wirst du errettet werden. Dann darfst du in mein Reich hineingehen. Warum? Warum fordert er Glaube? Und ich habe das versucht zu beantworten und ich habe darüber nachgedacht. Warum fordert er Glauben von mir? Warum fordert er Glauben von dir? Warum? Warum nicht mehr? Warum sagt er nicht, ich fordere von dir, dass du mich liebst? Und wenn du mich liebst, dann darfst du in mein Reich hineingehen. Also indirekt schon, aber nicht so direkt. Er sagt nicht Liebe ist die Bedingung für die Errettung, sondern der Glaube ist die Bedingung für die Errettung. In Johannes 3, 15, 18 und 36 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wer das Leben, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dein Glaube entscheidet über deine Ewigkeit. Dein Glaube entscheidet, ob du Gottes Wirken in deinem Leben hast oder nicht. Der Glaube öffnet die Tür Gottes in deinem Leben oder macht sie innerlich zu. Gott hat sich für den Glauben entschieden. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum forderst du diesen Glauben? Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn sonst Gott geben? Was kann ich denn Gott sonst geben? Gott, der alles hat, Gott, der das Universum geschaffen hat, Gott, der Fülle und Reichtum und alles hat, was kann ich diesem lebendigen Gott geben? Braucht er den Dienst meiner Hände, meiner Füße? Braucht er mein Geld? Braucht er meine sündhaften Werke und Taten? Braucht er diese Dinge eigentlich von mir? Braucht er meine Liebe? Ich bin nicht mal fähig, mich selber zu lieben. Und dann soll ich Gott meine Liebe geben? Was ist schon so besonders an meiner Liebe? Aber er fragt nach dem Glauben. Nach dem Glauben. Aber wie schwierig ist es für den Zweifler zu glauben? Und trotzdem fragt Gott nach dem Glauben. Glaube mir. Oh, und in diesem Glauben, da steckt eigentlich so vieles drin. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und ich würde eine Million Euro Checks in meiner Hand haben und würde mich hinstellen und sagen, hier, ich möchte dir gerne einen Million Euro Check geben. Damit kannst du all deine Schulden bezahlen, du bist frei von deiner Schuld. Was meint ihr, wie viele Menschen würden das auf der Straße in der Tat annehmen? Sie würden es, die meisten Menschen hätten es nicht angenommen. Die meisten Menschen hätten gedacht, ach, so ein Spinner. Die wären vorbeigegangen. Vielleicht irgendeiner, der in Not ist, würde sagen, was habe ich zu verlieren, ich nehme es mal. Ich höre mal auf diesen Spinner. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der Glaube öffnet die Tür für das Wirken Gottes. In dem Moment, wo ich mich entscheide zu glauben, tue ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. In dem Moment, wo ich mich entscheide, Gott zu glauben, gebe ich Gott Recht. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide, an Gott nicht zu glauben oder seinen Worten nicht zu glauben, sage ich Gott, Gott, du bist ein Lügner und du bist nicht vertrauenswürdig. Jede Liebe, jede Beziehung fängt mit dem Glauben an. Wenn ein Mann sein Herz an eine Frau offenbart oder umgekehrt, dann ist das Erste, was vielleicht so in Millisekunden im Kopf passiert, da wird einmal abgecheckt, glaube ich diesem Menschen oder nicht? Und erst wenn ich daran glaube, dass dieser Mensch mich liebt, bin ich fähig, diese Liebe anzunehmen. Genauso mit dem Check. Wenn der Mensch mir glaubt, ist er fähig, diesen Check anzunehmen. Oder zumindest nimmt er diesen Check an und wenn er es nicht glaubt, schmeißt er es in den Müll. Wenn er daran glaubt, geht er damit zu Banken und versucht es einzulösen. Also der Glaube entscheidet über mein Handeln später. Der Glaube öffnet die Tür für das Wirken Gottes. Und ich muss ehrlich sagen, was mir am allerschwersten fällt, wenn ich mit Menschen rede und wo ich merke, dass es mir so schwierig fällt, ihnen zu helfen. Und das ist, wenn der Mensch im Zweifeln drinne steckt. Unglauben, dann greife ich an. Er glaubt, kann ich noch mehr ermutigen. Aber wenn der Mensch am Zweifeln ist, und hin und her geworfen ist, auf deiner Seite glaubt er, auf deiner Seite glaubt er nicht, beides ist in ihm vorhanden, oh, dann ist es so schwierig, irgendetwas zu sagen. Gott fordert Glauben. Und dann habe ich noch eine Sache aufgeschrieben, und die Sache gefällt mir persönlich. Ich habe aufgeschrieben, warum fordert Gott Glauben? Warum fordert Gott Glauben? Als zweite Sache für mich persönlich. Und ich habe mir als Grund aufgeschrieben, so ist er halt. Lebt damit. So ist er halt. So ist er halt. Wir haben so manchmal Charaktere in der Gemeinde und wir wissen ganz genau, ach, der hier geht immer so, ach, die hier geht immer so. Bei mir wisst ihr schon, ach, der Michael Isaac macht immer so. So ist er halt. So ist er halt. Plötzlich baut er irgendwelche Sachen hier ein und dann schreit er und dies und jenes. Am Anfang habe ich es versucht, ihn zu korrigieren, aber jetzt, ach, so ist er halt. So ist auch Gott, das ist seine Natur, das ist das Mindeste, was er von dir haben möchte, ist, dass du ihm Vertrauen schenkst und dass du ihm Glauben schenkst. Du kannst dich nicht von deinen Sünden selber befreien. Gott selber muss in diese Erde kommen, Gott selber muss Mensch werden. Gott selber bestraft sich am Kreuz eigentlich. Er nimmt die Schuld auf sich, er nimmt sein eigenes Gericht, welches er über die Menschheit ausgesprochen hat, auf sich und sagt, das Einzige, was du tun musst, ist mir Glauben zu schenken. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er existiert und dass er dich belohnen wird, die ihn aufrichtig suchen. Er muss glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dann kannst du Gott nicht gefallen, weil er halt so ist. Er mag das einfach, Glauben zu haben, Glauben zu benutzen. Und nicht nur er, die Menschen der Welt auch, die fordern auch deinen Glauben. Und wir erleben sogar auch, wie der Glaube auch in der Welt immer wieder Macht hat. Wir kennen den bekannten und berühmten Placebo-Effekt. Da liegt irgendein kranker Mensch im Krankenhaus. Oh, ich habe ein Wehwehchen. Ja? Und ich möchte gerne mal wieder eine Tablette haben. Drückt das Knöpfchen Und dann kommt die Schwester und die Schwester weiß schon ganz genau, ach, die hat eigentlich gar keine wahren Schmerzen. Das ist nur, weißt du was, wir nehmen mal einfach eine Tablette rein, machen die da mal, geben da hin, da ist nichts drin. Was ist da drin? Zucker, keine Ahnung, irgendwas ist da drin. Und dann nimmt diese Person diese Tablette und plötzlich, oh, mir geht es so besser. Vielen Dank, liebe Schwester, Sie haben mir geholfen mit der Medizin. Das war gar nichts. Das war einfach nur Glaube. Der Glaube an diese Tablette, der Glaube, dass das mir helfen wird, wird funktionieren. Ich habe zu Hause auch letztens eine Geschichte erlebt. Ich bin ja, seitdem wir in der Corona-Zeit leben, bin ich wieder in der Pubertät. Ich habe wieder mit Akne zu kämpfen. Und zwar habe ich eine Maskenallergie. Das heißt, wenn ich die Maske anziehe, kriege ich einen Ausschlag. Und eines Tages habe ich dann eine Creme gefunden, da gesehen von meiner Tochter, die das auch aufträgt. Und dann dachte ich so, ich probiere es mal aus, habe es aufgetragen und es hat geholfen, war voll gut. Hätte ich das mal als Teenager gehabt damals. Ne? Und hat sofort, gleich ein paar Tage später, war meine Haut wieder schön, glatt und so weiter und so fort. Meine Tochter aber dagegen hat diese Creme ausprobiert und sagte, diese Creme funktioniert nicht, ist Mist. Und hat sie nicht mehr benutzt. Und dann hat sie von mir gehört, dass ich voll begeistert von dieser Creme war und habe nach dieser Creme gefragt. Und jetzt vor 2 Tagen sagte sie zu mir, das ist voll komisch, hat sie zu mir gesagt. Weißt du was, Daddy, der hat diese Creme aufgetragen, hat sie probiert und nachdem er voll begeistert davon war, habe ich sie auch angefangen aufzutragen und plötzlich hilft's. Plötzlich geht es. Und davor hat sie es gemacht, das hat ihr nicht geholfen. Aber irgendwie dadurch, dass der Vater als Vorbild das gemacht hat, hat es plötzlich meiner Tochter geholfen. Die Macht des Glaubens und genau diese Macht des Glaubens wird auch mit unserem lebendigen Gott freigesetzt, wenn wir uns entscheiden, diesem Gott zu vertrauen. Wenn wir sagen, Gott, weißt du was, das Mindeste, was ich dir geben kann, ist mein Ja, mein Glauben an das, was du für mich getan hast. Mein Ja an den Glauben, an das vollkommene Werk Jesu am Kreuz. Ich glaube, Jesus, daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass alle meine Sünden dir vergeben sind. Und wisst ihr was? Ich möchte aber nicht nur den Menschen einladen, der noch nicht im Glauben steht, der noch unsicher ist mit Gott, sondern ich möchte auch dich einladen, der du schon jahrelang im Glauben stehst, der du vielleicht dich innerlich in so einem Gefängnis befindest wie der Johannes, dass du wieder anfängst, Glauben zu praktizieren und Glauben zu üben. Indem du anfängst, in dein Leben, in deine Ehe, in deine Familie, in deine Depression, deine Krankheiten, deine Schwierigkeiten, in diesem Zustand des Stehens, dass du anfängst, dort wieder Glauben hineinzustreuen. Genauso wie, als wenn du eine Suppe kochst, mit dem Wasser, das komplett geschmackslos ist. Und du machst alle Zutaten rein und irgendwie ist alles fade. Und dann nimmst du Salz und fängst an, Salz reinzustreuen. Bis der Geschmack wieder rauskommt. Genau das Gleiche machst du jetzt auch mit deinem Glaubensleben. Fange an, in deine Familie Glauben hineinzubringen. Wisst ihr, wie wichtig Glaube ist? Auch in der Welt ist der Glaube so wichtig. Wenn ein Mensch nicht glaubt, dass er aus der Depression rauskommen kann, ist es sehr schwierig, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn ein Mensch eine Sucht hat, aber der Mensch glaubt gar nicht daran, dass er von der Sucht frei werden kann, ist es so schwierig, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn der Mensch den Glauben an seine Ehe verloren hat, ist es sehr schwierig, diese Ehe zusammenzuhalten. Der Glaube ist eine so wichtige Sache. Gott sagt, wer glaubt, nicht wer liebt. Gott sagt, wer glaubt, nicht wer nachfolgt. Gott sagt, wer glaubt, nicht wer gut und gerecht, moralisch richtig handelt, sondern wer glaubt. Und das hört nicht auf bei den Menschen, bei dem Anfang, wo wir ja zum Glauben gekommen sind, sondern auch in unserer Nachfolge, in unseren Situationen, unseren Schwierigkeiten, brauchen wir diesen Glauben, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Vielleicht hast du schon 10.000 Jahre probiert, gegen eine gewisse Sünde zu kämpfen, gegen deine Charaktereigenschaften zu kämpfen. Doch meine Frage ist an dich heute, hast du es mit dem Glauben getan oder aus eigener Kraft? Hinterfrage dich mal selber. Heute, wenn du ins Gebet gehst, heute, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, heute, wenn du einfach dein Glaubensleben nochmal hinterfragst. Glaubst du überhaupt, dass deine Gebete erhört werden? Glaubst du, dass du es mit einem allmächtigen Gott zu tun hast? Vertraust du diesem Gott, dass er jetzt wirken wird? Und wisst ihr was, vielleicht wird das nicht von Anfang an sofort passieren, aber fangen damit an. Fangen mit den Basics an. Hier musste auch der Johannes hat dann von dem Jesus, der Jesus hat den Johannes nicht besucht, der Jesus ist nicht plötzlich im Gefängnis aufgetaucht, sondern er sagte, erzähl ihm, was passiert. Guck, was in der Schrift drin steht, meinen Worten ausgedrückt. Die Toten stehen auf, das und das und das und das wird passiert. Erinnere dich daran, was du kennst, Johannes. was schon in dir drinnen liegt. Du wusstest ganz genau, wenn der Messias kommen wird, dann wird er all diese Dinge tun. Und das passiert auch gerade. Ihr sagt auch nicht zu ihm, sagt ihm, ich bin der Messias. Hat er auch nicht gesagt. Aber er erinnert an das, an den Johannes, an das, was in ihm schon drinnen steckte. Manchmal tut Gott ein Wunder, bei Thomas zum Beispiel. Der Thomas, der hat auch gezweifelt an Gott. Und wisst ihr was, was mir an diesem Thomas gefällt? Der Thomas, er nannte Gott einen Preis. Gott, wenn du das und das tust, dann werde ich an dich glauben. Und wisst ihr was, ich glaube sogar, wenn du am Zweifeln bist und komplett unsicher bist, aber du mit dem ehrlichen Herzen Gott anzweifelst, mit dem ehrlichen Herz Gott anzweifelst und fragst Gott, weißt du was, Gott, wenn es dich wirklich gibt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du das und das in meinem Leben tust, dann werde ich an dich glauben. Ich glaube, die Chance ist sehr hoch, dass Gott so ein ehrliches Gebet beantworten wird. Denn er ist barmherzig, er ist gnädig und er möchte uns unter die Arme greifen. Dem einen gibt er die Schrift und sagt, mach wieder Gebet, lies die Bibel, erinnere dich an das, was du am Anfang gelernt hast. Bei dem anderen begegnet Gott diesem Menschen auf eine Art und Weise und sagt, hier, ich tue ein Wunder in deinem Leben. Er begegnet jedem Zweifler auf eine unterschiedliche Art und Weise. Es gibt kein Rezept dafür, es gibt kein System dafür, sondern Gott sieht das Herz und weiß ganz genau, was du brauchst. Aber wenn du dich ehrlich öffnen wirst, dann wird Gott in dein Leben eingreifen und er wird sich dir in deinem Leben offenbaren. Er wird dir helfen, dass der Teufel deinen Glauben nicht zerstört, sondern im Gegenteil, er wird dir helfen, dass dein Glaube gefestigt wird. Lass uns nur mal fragen. Lass uns nicht müde werden. Das ist etwas, was ich euch wirklich heute mitgeben möchte. Lass uns nicht müde werden von den Neuanfängen. Neuanfänge sind so ermüdend. Ich bin 40 Jahre alt und mit gewissen Dingen kämpfe ich schon mein Leben lang. Wisst ihr, wie ermüdend das ist? Man hat wirklich gar keinen Bock mehr darauf. Man resigniert innerlich. Man hat einfach die Schnauze voll. Es funktioniert auch eh nicht. Lass uns nicht müde werden von den Neuanfängen, von den Neuanfängen in unseren Ehen, von Neuanfängen im Kampf gegen Krankheiten, um Charakter zu überwinden, um von Süchten frei zu werden, um Gott zu suchen, um seine Stimme zu hören, um Jesus nachzufolgen. Lasst uns nicht müde werden von den Neuanfängen, sondern immer wieder aufs Neue probieren. In der Schrift heißt es, der Gerechte ist nicht der, der siebenmal fällt, sondern der Gerechte ist der, der siebenmal fällt und aufsteht. Der Ungerechte fällt siebenmal und bleibt liegen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Deshalb lass uns nicht müde werden von den Neuanfängen. Lass uns wieder probieren, aber diesmal mit einer kleinen Pause dazwischen und sich fragen, habe ich Glauben? Glaube ich überhaupt an den lebendigen Gott? Glaube ich überhaupt Gott, dass Gott mich frei machen wird von meinen Depressionen? Glaube ich, dass Gott mich führen wird? Glaube ich, dass Gott mich wieder aus dieser Finsternis herausführen wird, in der ich mich befinde? Glaube ich Gott, dass er eingreifen wird? Glaube ich, dass Gott sich mir offenbaren wird? Und wisst ihr was? Beantworte diese Frage heute mit Ja. Fange an mit der Übung, mit der geistlichen Übung. Fange an zu beten mit Danksagungen. Wie geht das ganz praktisch? Vater im Himmel, ich habe Depressionen in meinem Leben. Als Beispiel, in meinem Leben. Ich habe damit zu kämpfen gehabt. Vater im Himmel, und ich sehe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, aber Vater im Himmel, obwohl ich keinen Ausweg sehe, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du mein allmächtiger Gott bist und dass du mich herausführen wirst aus diesen Depressionen her. Auch wenn das nicht jetzt sofort geschieht, du wirst es tun. Ein paar Minuten später kommt wieder dieser Angriff, diese Zweifel. Vater im Himmel, auch wenn ich das gerade fühle, ich danke dir, du wirst es tun. Und bleibe dran an diesem Gebet, bleibe dran an diesen Kämpfen, bleibe dran an dieser geistlichen Übung. Du wirst sehen, ein halbes Jahr später blickst du zurück und du schaust auf dein Leben und du merkst, ey, ich bin freier geworden. Ja, ich habe mehr überwunden. Ja, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich vor einem halben Jahr war. Bleibe dran, gebe nicht auf, stehe auf als Gerechter und bleibe nicht am Boden liegen. Und vertraue Gott immer wieder aufs Neue, fange immer wieder neu an, mit Glauben Schritte zu machen. Das ist das, was mir so nach dem Schlafen gekommen ist. Und ich möchte euch das gerne mitgeben. Lass uns nicht aufhören, müde zu werden von Neuanfängen, immer wieder aufs Neue anfangen. Glauben für die Gemeinde, Glauben für die Familie, Glauben für die Nachbarschaft, Glauben für unsere Situation. Glauben reinstreuen, wie Salz in die Suppe, immer wieder aufs Neue versuchen. Amen. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Wir danken dir, Gott, dass du so bist, wie du bist. Herr, du forderst Glauben, du suchst Glauben in unserem Leben. Herr, und das ist das Mindeste, was wir dir geben können. unser Ja, unser Vertrauen, unseren Glauben an dein Wort, unseren Glauben an deine Versprechen, unseren Glauben an deine Verheißung. Vater im Himmel, und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns hier alle, die wir hier sind und die online auch zuhören, Herr, dass du uns wieder neue Kraft schenkst, Vater im Himmel, zu glauben. Wenn wir kraftlos geworden sind, wenn wir zweifeln geworden sind, an das zu glauben, was du in uns hineingelegt hast, wieder Schritte des Glaubens zu machen, dich nicht mehr zu hinterfragen, sondern dir zu vertrauen. Und genauso wie du, Herr, für Petrus und seine Jünger gebetet hast, dass deren Glaube nicht aufhört, so möchte ich auch jetzt für uns beten, Herr, dass unser Glaube nicht aufhört. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Gebet erhören wirst, dass du es machen wirst, dass du uns erhältst und dass du uns beschützt und dass du uns stärkst. Jesus, wir danken dir, dass du uns in unseren Zweifeln begegnest, auf unterschiedliche Arten und Weisen, dass du uns da begegnest, wo wir gerade stehen. Wir danken dir, dass wir mit dir rechnen können in unseren Zweifeln, Herr, dass du dich auf unser Niveau herabbegibst und dass du dich uns offenbarst, auf wunderbare Art und Weise. Danke, Herr, dass du in unser Leben hineingewirkt hast bis heute hin. Denn wenn du nicht da gewesen wärst, wäre keiner von uns im Glauben. Keiner von uns wäre an dem Punkt, wo wir dich erleben können. Denn du hast uns geführt und du hast unsere Augen geöffnet. Wir loben dich und preisen dich dafür vom ganzen Herzen. Im Namen Jesu. Amen.